Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Zinssitzung inmitten der Krise. Heute tagt die Europäische Zentralbank. Und die Frage lautet, wird sie schon heute nachlegen bei ihrem Anleihekaufprogramm gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie? Noch während dieser Sendung rechnen wir mit dem Ergebnis der Zinssitzung, möglicherweise auch schon mit ersten Informationen dazu, ob die Notenbank noch stillhält oder schon aktiv wird bei den Anleihekäufen. Wir schalten direkt nach Frankfurt in den Börsensaal und lassen uns die Ergebnisse dann unmittelbar erläutern durch den Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. Zunächst aber zu den Corona-Beschlüssen der Bundesregierung und der Bundesländer. Markus Sambale mit den Reaktionen der betroffenen Branchen.
Kritik an den vereinbarten Corona-Beschränkungen für den November kommt aus der Gastronomie- und Hotelbranche. Die HOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges warnte vor dem Aus für zahlreiche Unternehmen. Hartges sagte der Funke Mediengruppe, durch den zweiten Lockdown werde ein Drittel der 245.000 Betriebe den Winter nicht überstehen. Ohne umfassende Entschädigungshilfe drohe ihnen die Pleite. Enttäuschung und Sorge auch in anderen Bereichen, die im November stillstehen. Mehrere Kulturverbände kritisieren, dass Theater, Opern und Kinos schließen müssen. Man sei fassungslos, hieß es etwa beim Hauptverband Deutscher Filmtheater. Durch Hygienekonzepte habe man große Verantwortung übernommen, doch das nütze nun nichts.
Markus Sambale. Die Einschränkungen, die Regierungschefs der Bundesländer gestern gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel beschlossen haben, sehen im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen die erneute Schließung von Restaurants und Bars vor, zunächst bis Ende November. Die Angst vor Kneipenpleiten geht um und immer wieder wird auch darauf verwiesen, dass sich kaum Corona-Infektionen nachweisen lassen, die in Gaststätten ihren Ausgangspunkt nahmen. Unser Korrespondent Thomas Wagner hat gestern Abend dann einen Kneipenbummel der bedrückenden Art unternommen im Bodenseeraum.
Ordentlich was los gestern Abend im Galgenhölzle, einem urig eingerichteten badischen Traditionslokal in Überlingen am Bodensee. Dann die Hiobsbotschaft: Nur noch bis Sonntag dürfen die Stammgäste an ihrem Bier nippen.
Geht gar nicht, mal ganz ehrlich, passt nicht. Mit welcher Begründung muss die Gastronomie jetzt schließen? Weil das ist ja nicht der Hotspot, oder?
Dadurch, dass wir hier auch gerne sitzen, tut es natürlich weh.
Und auch ihm tut's weh. Michael Jeckel, Ende 60, ist Wirt im Galgenhölzle. Das Rotweinglas in der Hand schaut er nachdenklich über den Tresen.
Wieder 4 Wochen. Wer sagt denn, dass nach 4 Wochen die Sache vorbei ist? Was ist denn, wenn die Zahlen nicht runtergehen? Wird es denn verlängert? Der Lockdown für Gastronomie? Die Frage konnte Frau Merkel nicht beantworten.
Michael Jeckel hält die angeordnete Schließung der Gaststätten für mehr als unangebracht. Schließlich habe man über Monate hinweg viel Aufwand auf die Einhaltung der Hygienevorschriften verwendet. Kein einziger Infektionsfall habe sich im Galgen ereignet.
Wir haben hier auch Kontrolle gehabt. Wir haben keine Stehplätze, nur Sitzplätze. Ich weiß nicht, wie das kleinere Läden machen. Die werden da massive Schwierigkeiten haben, das durchzustehen.
Der Schreck war natürlich groß. Viele Betriebe stehen jetzt bereits wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Wir rechnen mit Umsatzrückgängen in Baden-Württemberg zwischen 40% und 50% aufs Gesamtjahr. Jetzt noch ein Lockdown und sei ja auch zeitlich befristet, wäre das für sehr viele Betriebe in Baden-Württemberg das Aus.
Daniel Uhl, Sprecher der Sektion Baden-Württemberg im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, zeigt sich schockiert über die angeordnete Schließung.
Der DEHOGA-Bundesverband geht davon aus, dass rund ein Drittel der Branchenbetriebe akut in ihrer Existenz bedroht wären. Umgerechnet auf Baden-Württemberg würde das bedeuten 10.000 Betriebsschließungen und Pleiten.
Und das meint Daniel Uhl völlig unverschuldet. Der DEHOGA-Sprecher verweist auf ein Papier des Robert-Koch-Institutes, das der Gastronomie und der Hotellerie ein gutes Zeugnis ausstellt. Dort haben sich demnach nämlich so gut wie keine Infektionen zugetragen. Der Gastronomie werden 3, der Hotellerie gar 0% Anteil an den Ansteckungen zugeordnet.
Wir sind nachweislich kein Pandemietreiber, weder Gastronomie noch Hotellerie. Kurz gesagt, es gibt keinen Infektionsschwerpunkt Gastgewerbe. Deshalb ist eine Maßnahme wie ein Lockdown für gastgewerbliche Betriebe aus unserer Sicht auch unverhältnismäßig.
Deshalb, sagt der DEHOGA-Sprecher, sei ja das letzte Wort in Sachen Gastronomie-Lockdown noch nicht gesprochen. Es werde, glaubt Daniel Ohl,
nicht lange dauern, dass sich Gerichte damit beschäftigen müssen.
Zudem müsse man die Sinnhaftigkeit der erneuten Gastronomieschließung bezweifeln.
Wenn man jetzt das Gastgewerbe schließt, wird man einen Teil der Gäste in den Privatbereich drängen. Dann wird eben im Hobbykeller des Hauses gefeiert oder sich getroffen. Und dort gelten eben die Hygieneregeln und Auflagen für die Gastronomie nicht. Den privaten Bereich können sie nicht annähernd so gut kontrollieren wie die Gastronomie.
Allgemein ist wirklich so eine Endzeitstimmung, so wieder ein Lockdown.
Mir tut es eben für die einzelnen Gastronomen sehr leid, vor allem wenn es dann kleinere sind, die sich gerade so aufgerappelt haben und jetzt dann wieder zumachen müssen. Wir gehen rein und essen.
Stimmen aus Konstanz vor einem spanischen Restaurant. Immerhin bekommen die Gastronomen fürs Zumachen einen finanziellen Ausgleich, so die Ankündigung der Bundeskanzlerin. 75% vom Novemberumsatz des Vorjahres sollen ausbezahlt werden. Andreas Kempf, Gastwirt im Konstanzer Stadtteil Niederburg, kann aus seiner ganz persönlichen Situation heraus darüber nur schmunzeln.
Ein Späßchen, weil wir letzten November noch gar nicht auf hatten. Das heißt, wir haben noch gar keine Umsatzzahlen vom letzten November. Deshalb wird die ganze Sache umso spannender.
Ja, ein Späßlein im Beitrag von Thomas Wagner zu den Corona-Schließungen in der Gastronomie. Und auch die Bundesagentur für Arbeit, die heute neue Zahlen vorlegte, schaut auf die gestern Abend gefallenen Corona-Beschlüsse. Birgit Habrath.
Auch Detlef Scheele hat gestern Fernsehen geschaut, gab der Chef der Bundesagentur für Arbeit zu, noch bevor er den Bericht zum Arbeitsmarkt in Nürnberg präsentierte.
Ich will durchaus sagen, dass der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sich sehr gefreut hat, dass 16 Länder und die Bundesregierung einvernehmlich gehandelt haben.
Der Teil-Lockdown wird die Agenturen vor Ort im November sicher noch beschäftigen. Gaststätten, Hotels oder die Tourismusbranche werden den ein oder anderen Beschäftigten in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es kein Lockdown wie im März dieses Jahres ist, sondern es ist ein begrenzter über 4 Wochen. Und es ist die Hoffnung, dass sich durch diesen Eingriff die Infizierungszahlen in diesen 4 Wochen zurückdrängen lassen und dass wir ab Dezember wieder in einem Arbeitsmodus sind, den wir eben auch im Oktober gehabt haben.
Der weist eine deutliche Herbstbelebung auf, wie es die Bundesagentur bezeichnet. Allerdings wurden für den Bericht die Zahlen bis Mitte Oktober herangezogen, also bevor die Infektionszahlen nach oben schossen und der Teil-Lockdown verordnet wurde. 6% weniger Arbeitslose im Oktober, die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum Vormonat um 87.000. Das ist mehr Herbstbelebung als in vielen Jahren zuvor. Die Bundesagentur hofft, im Dezember dort wieder ansetzen zu können. Die Zahl der Kurzarbeiter geht auch zurück. Im Frühsommer, auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle, wurde für 6 Millionen Menschen das konjunkturelle Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Laut aktuellen Zahlen der Bundesagentur waren es im August nur noch knapp 2,6 Millionen. Im Herbst zieht die Bundesagentur immer auch Bilanz für den Ausbildungsmarkt. Es gab in diesem Jahr weniger Bewerber, aber auch weniger Lehrstellen wurden gemeldet. Die Firmen lassen sich noch Zeit, warten ab, wie die Konjunktur sich entwickelt.
Birgit Habrath. Und willkommen zur Europäischen Zentralbank. Heute die Zinssitzung, von der zumindest deutliche Signale erwartet werden, angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise, wenn nicht mehr. Ist die EZB bereit, bei ihren Anleihekäufen noch einmal nachzulegen? Wir schalten gleich nach Frankfurt. Zuvor aber eine Bilanz. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, ist am 1. November vor einem Jahr in ihr Amt gekommen. Brigitte Scholtes.
I will have my own style. I'm going to be myself and therefore probably different.
Sie habe ihren eigenen Stil. Das machte Christine Lagarde schon bei ihrer ersten Pressekonferenz Ende des vergangenen Jahres klar. Sie werde sie selbst sein und deshalb wahrscheinlich anders. Dass sie sich von ihrem Vorgänger Mario Draghi, dem nüchternen Ökonomen, unterscheidet, das wurde schnell deutlich.
Christine Lagarde ist eher die, die das große Bild im Kopf hat, die eine sehr gute Kommunikatorin ist, die einen Konsens schaffen kann und Gemeinsamkeiten identifiziert.
Meint Marcel Fratscher, Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Denn den Streit, den es noch unter Draghi im EZB-Rat gab, der wurde unter der früheren IWF-Chefin nicht mehr öffentlich ausgetragen. Sie hatte schon zu Beginn ihrer Amtszeit angedeutet, dass sie zu vermitteln gedenke zwischen den Falken und den Tauben, also zwischen den Mitgliedern im EZB-Rat, die einer strengen, und denen, die einer lockeren Geldpolitik zuneigen. Sie wolle eine Eule sein, die für ein wenig Weisheit stehe.
I'm neither a dove nor a hawk. And my ambition is to be this owl that is often associated with a little bit of wisdom.
Schon wenige Monate nach Amtsantritt aber kam die Corona-Krise und forderte die erste Frau und Nicht-Ökonomin an der EZB-Spitze auf andere Weise.
Bei der Krisenbewältigung muss man doch sagen, dass der Start im März sehr holprig war. Eigentlich nicht auf dem Niveau von dem, was wir bei einer EZB unter Mario Draghi gesehen haben.
Kritisiert Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.
Schlechte Kommunikation, die Märkte auf den falschen Fuß setzen, das war einfach nicht gut.
Bjeski bezieht sich dabei auf eine Äußerung im März, als die EZB-Präsidentin eher am Rande sagte, die Notenbank sei nicht dazu da, um die Risikoaufschläge zwischen den einzelnen Staatsanleihen der Euro-Länder einzudämmen. Das sei nicht Aufgabe der EZB.
We are not here to close spreads. This is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that.
Die Aussage an sich war korrekt, aber als Folge schossen die Zinsen der italienischen Anleihen in die Höhe. Erst als die EZB 6 Tage später ihr Pandemiekaufprogramm PEP ankündigte, mit einem Volumen von inzwischen 1,35 Billionen Euro, da beruhigten sich die Märkte.
Christine Lagarde hat vor einem Jahr wahrscheinlich einer der schwersten Jobs in Europa übernommen und wurde sofort ins kalte Wasser geworfen mit der Corona-Krise. Und ich denke, sie hat das sehr gut gemacht. Sie hat entschieden gehandelt. Sie hat mit dem PEP-Programm, Anleihenkaufprogramm, versucht, in dieser Krise Schlimmeres zu verhindern.
Urteilt jedenfalls DIW-Präsident Fratscher. Ihre ursprüngliche Agenda, eine zeitgemäße Strategie für die EZB entwickeln und den Bürgern im Euroraum die Geldpolitik näher bringen, die musste wegen der Krise warten.
Brigitte Scholtes. Und jetzt schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse zu Claudia Wehrle, die heute unsere Börsenreporterin ist. Frau Wehrle, ich verzögere meine Sprechweise ein wenig. In dieser Minute müsste jetzt das Ergebnis der Zinssitzung da sein.
Ja, das Ergebnis ist da. Der Leitzins für die Eurozone liegt nach wie vor bei 0%. Das ist seit März 2016 der Fall. Allerdings die Europäische Zentralbank, die hat die Türen weit geöffnet.
Frau Wehrle, Sie haben sich ja fachkundige Unterstützung bei der Deutung der EZB-Beschlüsse geholt. Wie fällt die Bewertung jetzt aus?
Ja, neben mir sitzt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, der Kurseinbruch gestern, die Aussicht auf einen neuerlichen Lockdown, der das öffentliche Leben ja über weite Strecken wieder lahmlegen wird, zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Wie sehr hat das die EZB unter Druck gesetzt?
Ja, also eigentlich hätte das die EZB nicht unter Druck setzen müssen, weil sie hat ein riesiges Anleihekaufprogramm im Volumen von 1.350 Milliarden Euro und das Geld reicht locker, um bis Mitte nächsten Jahres, das anvisierte Ende des Programms, eine Menge Anleihen kaufen zu können. Und deshalb hat sie heute auch noch nicht entschieden, das Kaufprogramm zu erhöhen.
Wovor hat die EZB Angst?
Naja, ich meine, die EZB ist natürlich eine politisch geprägte Organisation. Frau Lagarde ist eine ehemalige Finanzministerin. Und Politiker haben ja immer den Reflex, etwas zu tun, wenn etwas passiert. Sprich, wenn die zweite Corona-Welle kommt, die ja auch negative Auswirkungen haben wird auf die Konjunktur. Aber ich lese gerade hier das Statement der Europäischen Zentralbank, das Kommuniqué. Sie hat heute noch nicht entschieden, das Volumen der Anleihekäufe zu erhöhen. Sie verweist allerdings auf die Sitzung im Dezember. Und im Dezember wird sie ja neue Konjunkturprognosen herausgeben. Und vermutlich werden die dann pessimistischer ausfallen wegen der zweiten Corona-Welle. Und dann würde ich spätestens erwarten, dass die Europäische Zentralbank ja zeigt, dass sie irgendwie handelt. Sprich, dann würde sie vermutlich entscheiden, das Volumen der Anleihekaufprogramme zu erhöhen.
Es gibt ja mehrere Anleihekaufprogramme, die aufgesetzt worden sind, auch um die Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Was glauben Sie, wo wird sie den Hebel ansetzen?
Ja, es gibt mehrere Programme, richtig. Sie hat in der Krise ein neues Programm geschaffen, das sogenannte PEP. Anleihekaufprogramm, das ist sehr flexibel. Das heißt, sie kann, wenn sie will, auch mehr italienische Staatsanleihen kaufen, als es der Anteil Italiens am Euroraum Bruttoinlandsprodukt nahelegt. Und sie ist natürlich für Flexibilität und deshalb erwarten wir, dass sie dann spätestens im Dezember das Volumen dieses PEP-Anleihekaufprogramms erhöht.
Wie lange soll das denn in diesem Stile noch weitergehen? Anleihekaufprogramme, null Zinsen, das mag ja in Krisenzeiten eine wichtige Maßnahme sein. Aber wie lange soll das weitergehen?
Ja, also ich teile die Skepsis, die aus Ihrer Frage ja durchschimmert. Das wird vermutlich viele, viele Jahre so weitergehen. Man muss ja sehen, dass die Ursachen der Staatsschuldenkrise, auch wenn sie schon 10 Jahre zurückliegt, in der Breite noch nicht gelöst sind. Italien hat seine tiefgreifenden Haushaltsprobleme, ökonomischen Probleme nicht angegangen. Das heißt, der Euroraum wird quasi von der EZB, vom billigen Geld, von den Staatsanleihenkäufen zusammengehalten. Und wenn sie jetzt aufhörte zu kaufen, kommen die alten Probleme wieder hoch. Und dann heißt EZB, du musst was machen, um den Laden zusammenzuhalten.
Kurz zum Schluss, mit was rechnen Sie?
Ich rechne mit einer Erhöhung spätestens im Dezember um, sagen wir mal, 300 Milliarden auf dann 1.650 Milliarden Euro.
Wahnsinnig viel Geld. Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, vielen Dank aus Köln für diese zeitgleiche Kommentierung des Zinsbeschlusses an Herrn Krämer. Und Frau Wehrle, gibt es schon eine Bewertung an der Börse oder vielleicht auch eine Bewertung? Ich sehe hier die Eilmeldung auftauchen zur US-Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 33,1%. Irgendwelche Spuren zu sehen bei Ihren Kursen in Frankfurt?
Gut, das ist natürlich, wenn das Wirtschaftswachstum wächst, ist das erstmal eine gute Nachricht. Aber es ist klar, das alles steht ja auf sehr, sehr tönernen Füßen. Wir haben es gestern gesehen, wir hatten gestern einen heftigen Kurseinbruch gehabt. Heute zunächst, wenn ich jetzt auf die DAX-Tafel schaue, zunächst eine Erholung. Der DAX rutscht jetzt aber wieder ins Minus. 19 Punkte tiefer steht er bei 11.540 Punkten. Ich denke mal, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben Folgen. Die US-Präsidentschaftswahlen stehen unmittelbar vor der Tür. Wie es in Sachen Brexit weitergehen wird, das ist alles auch keine ausgemachte Sache. Also es sind sehr, sehr viele Unsicherheitsfaktoren und das wird sich auch in heftigen Kursschwankungen hier widerspiegeln.
Das Schwergewicht Volkswagen hat heute neue Quartalszahlen vorgelegt. Wie fielen die aus?
Ja, es ist besser. VW hat zwar 40% weniger verdient als noch vor einem Jahr, aber im zweiten Quartal stand noch ein Verlust von knapp 2 Milliarden Euro in den Büchern. VW kann vom Geschäft mit China profitieren, ist dort Marktführer. Dort hat sich die Lage ja wieder etwas stabilisiert. VW-Aktien sind auch 2% im Plus, aber davon ganz abgesehen, der Konzern steht vor riesigen Herausforderungen.
Auch neue Zahlen von Fresenius und Fresenius Medical Care. Gesundheit ist gefragt in diesen Zeiten. Spiegelt sich das in den Zahlen wieder?
Ja, das kann man so sagen. Die Unternehmen konnten von guten Geschäften im Dialysebereich profitieren, auch von einer Erholung bei der Klinikkette Helios. Wie viele andere Konzerne haben aber auch Fresenius und Fresenius Medical Care die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen. Viele Projekte im Gesundheitsbereich wurden gestoppt. Die Aktien von Fresenius 2,5% im Minus.
Der Ölpreis gibt nach, man sieht es auch schon an der Tankstelle. Wie ist die Bewegung denn heute?
Wird deutlich billiger gehandelt, sowohl was die Nordseesorte Brent angeht, als auch amerikanisches Leichtöl. Das Fass aktuell $35,49.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, das Gold und auf Wunsch vieler Hörer auch gerne in Euro und auf den Anleihemarkt.
Der Euro kostet $1,1709, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,64%. Gold ist deutlich billiger geworden, die Feinunze kostet $1,873, umgerechnet wären das €1,601.
Ja.
Und das war's aktuell.
Das war's. Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir bleiben noch kurz an der Börse. Da hatte heute ein Unternehmen sein Börsendebüt, das zu wissen meint, was Frauen wirklich wollen. Bianca von der Au zum Börsengang von Fashionette.
Es sind schwierige Zeiten für die Modebranche. Onlinehandel und Homeoffice setzen den Herstellern und Händlern zu. In diesem Umfeld wagt nun ein Unternehmen aus Düsseldorf den Gang an die Börse. Fashionette. Nach eigenen Angaben die führende datengesteuerte europäische Online-Plattform für Premium- und Luxusmode-Accessoires. Co-Geschäftsführer Daniel Raab erklärt, warum das Geschäftsmodell aus seiner Sicht erfolgsversprechend ist.
Wir sind natürlich exklusiv fokussiert auf Accessoires. Es ist für uns eine sehr große, aber attraktive Nische. Und alles, was wir tun, ist perfektioniert, um in dieser Nische die bestmögliche Einkaufserfahrung zu geben. Und dafür nutzen wir einfach Bewegungsdaten auf der Website und stellen mit den Daten die Produkte, die für Sie wahrscheinlich am besten passen, zur Verfügung.
Aktuell macht der auf Designertaschen spezialisierte Online-Shop sein Hauptgeschäft im deutschsprachigen Raum, etwa 90%. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen wachsen, vorerst im europäischen Ausland. Ein Modell, das funktionieren kann, glaubt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von der Vermögensverwaltung Akatis.
Denn sich einfach hinzustellen und zu sagen, wir versenden jetzt Bekleidung ähnlich wie Zalando oder andere, die am Markt sind, da ist es extrem schwer in der Plattformökonomie, wenn man klein ist, gegen die Großen anzukommen. Und insofern ist so eine Spezialisierung, glaube ich, schlau.
Auch Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel, sieht für Fashionette Wachstumschancen durch den Börsengang. Während es Marken aus dem mittleren Preissegment derzeit schwer haben, ist Luxus weiter gefragt, auch in Krisenzeiten. Doch Online-Handelsexperte Funder sieht auch bei Fashionette die Gefahr wie bei jedem Online-Händler, dass zu viel Ware eingekauft wird, die das Unternehmen nicht abverkaufen kann und auf der es dann sitzen bleibt.
Jetzt kann man sagen, man kann dieses Risiko minimieren, indem man den Kunden besser kennt und die Einkaufszyklen schon so steuert, dass man weiß, man kann es wieder verkaufen. Da wäre es interessant zu sehen tatsächlich, wie gut sind diese Modelle, wo finden sie tatsächlich Einklang oder nicht. Aber im ersten Schritt ist das Unternehmen ein Online-Händler.
Der erste Preis an der Börse lag mit 29 Euro pro Aktie auch unter der Erwartung. Die hatte bei 30 bis 38 Euro gelegen. Dennoch ist Co-Geschäftsführer Raab nicht enttäuscht.
Um ehrlich zu sein, nicht. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Ich bin hier für eine lange Zeit. Das ist der erste Tag, der Start von einer Reise. Und ich bin sicher, dass viele unserer Investoren das ähnlich sehen.
Und so schwingt er voller Zuversicht die Börsenglocke als Startschuss für Fashionette auf dem Frankfurter Parkett.
Bianca von der Au zum Börsengang von Fashionette. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Thema sind natürlich die Folgen der von Bund und Ländern beschlossenen drastischen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Doch zunächst zur Deutschen Bank.
Ausgerechnet in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten schaffe sie offenbar endlich die Wende, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach Jahren mit hohen Verlusten und Skandalen könnte in diesem Jahr erstmals wieder ein Gewinn unter dem Strich stehen. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass Unternehmen und Staaten so viel Geld am Anleihemarkt aufnehmen wie schon lange nicht mehr. Und in diesem Geschäft hat die Deutsche Bank traditionell eine starke Stellung. Doch der Beitrag des Vorstandsvorsitzenden Sewing zu dem Erfolg darf nicht unterschätzt werden. Dass die Bank im Anleihegeschäft auftrumpfen kann, liegt auch daran, dass er die Investmentbank fast ausschließlich auf dieses Segment fokussiert hat. Dem stünden aber Risiken im traditionellen Kreditgeschäft mit Unternehmens- und Privatkunden entgegen, hält das Handelsblatt fest. Die Pandemie hat in Europa schon jetzt die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten ausgelöst. Die Effekte eines zweiten Lockdowns sind da noch gar nicht eingerechnet. Klar ist nur, je länger die Corona-Krise dauert, desto höher wird am Ende die Zahl an Insolvenzen und Arbeitslosen ausfallen. Und wenn Firmen und Privatkunden ihre Darlehen nicht mehr zurückzahlen können, wird es auch für die Banken ernst. Angesichts der Tatsache, dass die neuen Corona-Beschränkungen weitgehend dieselben Branchen treffen wie im Frühjahr, begrüßt die Süddeutsche Zeitung die vom Bund angekündigten zusätzlichen Finanzhilfen. Es geht dabei nicht nur um Fairness. Es geht um die Frage, wie das öffentliche Leben in Deutschland nach Corona aussehen soll. Die Zahl der Gastronomen ist endlich. Es droht die Gefahr, nach dem Ende der Pandemie in einem Land mit deutlich weniger Clubs, Bars, Kneipen, Restaurants, Kinos, Theatern, Hotels und Messen aufzuwachen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe befürchten jedoch, dass auch die von Finanzminister Scholz zugesagten Milliarden nicht reichen werden. Absehbar ist, dass viele Betriebe die zweite Schließung nicht überstehen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu Insolvenzen in größerem Umfang und zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen kommt. Eine Gefahr für den sozialen Frieden im Land. Und was, wenn auch der Wellenbrecher-Lockdown nicht reicht?
Das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Und dann nach den Nachrichten hier Deutschland heute. Ein Thema, Lockdown trifft auch die Gastronomen in Lübeck.